Was ist eigentlich, wenn man im Licht lebt, davon ein Vorteil? Was verbinden wir damit, Leben im Licht? Wir kennen ja solche Formulierungen, Leben im Rampenlicht, wenn man im Rampenlicht steht. Das ist meistens oder oft verbunden unter den jüngeren Leuten mit besonders begehrenswert. Ja, wenn man im Rampenlicht steht und mit hohen Schuhen und wenig Textil über Laufstege, Catwalks eiert, Heidi Klum, Leben im Licht. Ja, ich weiß nicht, ob das so, aber gut, ist egal, Leben im Licht. Manche mögen Leben im Licht, Voice of Germany, ja, irgendwie so einmal groß vor, ja, gecastet werden, im Fernsehen sein und dann auch so nach vorne gepusht werden, dass er mit irgendwelchen Leuten dann eine Schallplatte oder eine CD oder irgend so ein Videoclip darstellen und singen kann. Leben im Licht, Leute sehen mich. Und dann vielleicht auf Facebook zu erleben, 150.000 Likes in einer Woche. Ich weiß zwar nicht, was man davon hat, aber ich muss ja auch gar nicht mehr alles wissen. Leben im Licht, dann ist man wer. Leben im Licht. Wo viel Licht ist, ist aber auch immer viel Schatten. Wer immer im Licht lebt und wer immer ins Licht kommt, wird entdecken müssen, dass wenn er nicht aufpasst oder andersherum, dass immer in seinem Rücken oder immer in einem unbeobachteten Moment, in einem toten Winkel seines eigenen Lebens sich Schatten bildet. Das geht nicht anders. Entweder ist es ein großer Schatten, wenn die Sonne relativ weit tief untergegangen ist oder früh morgens aufgegangen ist, also tief steht, dann ist der Schatten, wenn ich mich ins Licht stelle, besonders lang. In der Mittagssonne ist er vielleicht kleiner, weil er so nur so um mich herum ist. Leben im Licht bedeutet auf der einen Seite gesehen werden, aber es bedeutet auch auf der anderen Seite, dass sich an mir und bei mir ein Raum bildet, der mir selber manchmal unbeobachtet sozusagen sich hinter mir aufbaut, der unbeobachtet von mir mitläuft und der aber auch in meinem Leben, wenn wir es dann übertragen, manchmal eben sehr schattig sein kann. Leben im Licht bedeutet, dass ich auf der einen Seite gesehen werde und im Hellen bin und auf der anderen Seite es einen Raum an und bei mir gibt, der sich meinem ersten sofortigen Anblick und Zugriff entzieht. Leben im Licht. Wenn man darauf nicht achtet, dass beides im Leben da ist, nämlich Licht und Schatten, dann kann es genau dazu kommen, wie wir schon gehört hatten im Epheserbrief im Kapitel 4, wo Paulus den Ephesern schreibt: Ich sage euch und beschwöre euch bei Gott, lebt, wandelt nicht mehr so wie früher. Ich verkürze das jetzt. Es gibt also die Möglichkeit, dass wir mit Gott unterwegs sind, als jemandem, der Licht in mein Leben gemacht hat. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis tappen. Wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir sozusagen dieses Licht im Leben. Und doch besteht diese Möglichkeit, dass dieses Licht, das mich anstrahlt und mir zeigt, du bist erlöst, ich habe dich am Kreuz mitgetragen, dein Leben ist in mir sozusagen, deine Schuld deines Lebens ist mit mir am Kreuz gestorben, ich kann und will und werde dir ein neues Leben schenken, wenn du mein Opfer anerkennst. Das können wir glauben und in unser Leben packen, aber auf der anderen Seite kann es sehr wohl sein, so wie es eben Paulus beschreibt, dass wir aus diesem Wechsel, aus dieser Veränderung unseres Lebens, dass Jesus nun in unser Leben gekommen ist, wir nicht die notwendigen Schlüsse ziehen und wir an der Stelle sozusagen weitermachen wie bisher. Geht das? Wenn wir die Schrift lesen, wenn wir den Paulus lesen, geht das offensichtlich. Paulus schreibt auch an die Römer zum Beispiel im Römerbrief im Kapitel, ich sag's euch, kleinen Moment, Römerbrief Kapitel 13, sagt er, tut dies, weil ihr wisst, in welcher Zeit wir leben. Denn die Stunde ist jetzt da, vom Schlafe aufzuwachen. Denn nun ist unser Heil viel näher als jemals oder als damals, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich geneigt. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und anlegen die Waffen des Lichts. Wie am Tag, lasst uns ehrbar wandeln. Es besteht also sehr wohl die Möglichkeit, dass wir mit Jesus Christus in unserem Leben unterwegs sind und auf der anderen Seite sehr wohl ein Leben mitschleifen und mitführen, das eigentlich im Widerspruch zum Leben mit Gott und bei Gott steht. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sagen, wir haben das Licht in unserem Leben. Aber so wie wir unser Leben führen, gibt es da einen Widerspruch. Leben im Licht. Welche Gedanken können wir für uns daraus ziehen? Erste Beobachtung. Wer im Licht lebt, hat Orientierung. Im Licht leben bedeutet, ich kann sehen, was mir im Weg liegt. Im Licht leben bedeutet, ich kann schauen, wo Geländeformationen sind, die sich eignen oder auch nicht eignen. Greifen wir das Beispiel von vorhin auf, mit dem Auto Offroad durch die Landschaft zu fahren. Es ist gut, wenn man sieht, wohin man geht. Es ist gut, wenn man sieht, wo die Stufen sind und wie tief die Stufen sind. Wer im Licht lebt, hat Orientierung. Das schreibt schon der Psalmist im Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, wie geht es weiter? Ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes gibt Orientierung. Wie eine Taschenlampe ist es sozusagen, dass das Wort Gottes mir den, interessanterweise, den nächsten Schritt zeigt. Wir hätten es ja gerne so kartentechnisch, dass wir schon mal die nächsten 10 Jahre. Und dann auch in Variationsangeboten, Güteklasse 1, 1b, 2, 2a, ja, Plan 1 und dann die anderen. Also so tickt aber Gott nicht. Aber Gott tickt so, dass er uns immer den nächsten Schritt zeigt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wer im Licht mit Gott und bei Gott lebt, hat Orientierung. Noch einmal, Jesus in dem Ich Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht mehr im Dunkeln. Nachfolge im Licht Gottes bedeutet dann auch vom Wort Gottes, dass wir lernen zu unterscheiden, dass wir orientiert sind, was gut und was böse ist, dass wir durch Gottes Wort in die Lage versetzt werden, Unterscheidungskriterien zu entwickeln, dass wir vom Wort Gottes und durch das Wort Gottes unterscheiden können, was an Halloween gut oder nicht gut ist. Was einmal vielleicht gut begonnen hatte und gut gemeint war, wie es entartet, verdreht und verkehrt wurde ins Gegenteil. Gott möchte uns durch sein Wort orientieren. Als erstes also, dass wer im Licht lebt, Orientierung bekommt. Wer sich mit seinem Leben zu Jesus Christus begibt, kann durch die Begegnung mit Jesus und wird durch die Begegnung mit Jesus vom Kreuz her in seinem Leben eine neue Orientierung und eine neue Ausrichtung bekommen. Zweite Beobachtung. Wer im Licht lebt, hat einen Ankerplatz, von dem aus das Leben sich neu sozusagen entfaltet und ausrichtet. Das ist die Begründung, die Paulus anführt an den verschiedensten Stellen. Wir leben nicht mehr so wie früher, da nimmt er das Bild der Zeit. Dort früher war die Zeit, wo wir sozusagen mit den Menschen dahingerissen wurden zu den Göttern, das war früher. Weil es aber diesen Wechsel nun gibt, weil dieser Ankerplatz, weil dieser Pflock in meinem Leben steht, dieses Kreuz von Christus in meinem Leben eingeschlagen wurde, habe ich einen neuen Punkt, von dem aus ich die Dinge jetzt sehe und beurteile. Im Licht leben heißt zu wissen, dass Jesus Christus mein Licht ist. Und dass es diese Stelle ist, an die ich immer wieder neu kommen kann, um immer wieder neu auch an dieser Stelle und von dieser Stelle und von dieser Begegnung mit Jesus Christus mich sozusagen inspirieren und ausrichten zu lassen. Paulus schreibt, dass es darum geht, dass sozusagen wir von Jesus Christus her nun Neues lernen müssen. Wer im Licht lebt, hat sozusagen auf der einen Seite eine Orientierung und er hat auf der anderen Seite noch einmal einen neuen Ankerplatz, von dem aus sozusagen immer wieder neu sich das Leben entfaltet und von dem aus immer wieder neu Leben unter die Füße genommen werden kann. Du bleibst an meiner Seite, haben wir gesungen, auch wenn ich untreu bin. Wenn ich untreu bin und wenn ich merke, mein Leben hat sich an dieser Stelle von Gott her nicht so entwickelt und gestaltet, wie er das gerne gehabt hätte. Ich bin schuldig geworden. Ich habe, so ist die Übersetzung von Sünde, ich habe das Ziel verfehlt, was Gott eigentlich im Blick für mich hat. Ich bin schuldig geworden, ich bin Sünder, ich bin sündig geworden und ich habe gesündigt. Dann gehe ich neu sozusagen zur Quelle des Lichts. Ich gehe zu Jesus Christus. Und in der Begegnung mit Jesus Christus an dieser Stelle, aus dieser Erfahrung meiner Untreue, erlebe ich Folgendes. Im Epheser 5, daher kommt dann also auch sozusagen die Idee für die Predigt, Epheser Kapitel 5, Abvers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, ob etwas dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, bringt sie ans Licht. Denn was von jenen im Geheimen getrieben wird, das nur zu nennen, ist schon eine Schande. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Alles aber, was ans Licht gebracht wird, wird vom Licht erhellt. Ist klar. Dinge, die ich aus der Finsternis ins Licht trage, sieht man im Licht klarer und besser. Ja, ich habe vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so ein altes Buch, ein altes Heft von früher beim Aufräumen gefunden. Und es ist duster im Keller und dann gehe ich damit ins Licht und ich sehe im Licht, wie kaputt oder zerfleddert oder wie schön oder was auch immer mit dem Fund ist, den ich dort aus der Dunkelheit ins Licht gebracht habe. Und dann passiert etwas anderes, das nämlich hier nach Paulus schreibt, denn alles, was erhellt wird, ist Licht oder wird Licht. Es findet also sozusagen eine substanzielle Veränderung statt. Das, was sozusagen vorher Schuld und Sünde war, wenn es ins Licht gebracht wird, erfährt eine elementare, wesentliche Veränderung. Es wird zum Licht. Ja, könnte man jetzt einwenden, Moment. Heißt das, das Böse wird einfach so eben, das, was gerade böse war, wird einfach nur umgedreht und jetzt soll es plötzlich gut sein. Also, ne, man könnte ja so sagen, wenn man bei Rot über die Ampel fährt, ist Sünde. Und wenn man es dann Jesus bekennt und mit Jesus über die Ampel fährt, ist richtig. Nee, so ist das nicht gemeint. Dahinter steckt folgendes Wirkprinzip. Alles, was wir nicht ins Licht bringen, was Schuld und Verschuldung vor Gott ist, alles, was wir heimlich in unserem Innersten sozusagen verstecken und im Schattenbereich möglichst, keiner soll es sehen, das, was zu unserem Schatten gehört, keiner soll irgendwie merken, dass es dunkle Stellen in unserem Leben gibt, keiner soll die Leichen sehen, die wir im Keller haben. Alles, was wir heimlich halten, jetzt mal fromm gesprochen, macht uns unfrei, sagen wir. und belastet uns. Das ist richtig. Warum? Ein Theologe hat es einmal so gesagt: Alles, was heimlich bleibt an Schuld und Sünde, darüber hat der Teufel Macht. Alles, was dunkel in unserem Leben ist und was wir nicht ans Licht bringen, wird für uns zu einer inneren Last, weil wir sozusagen heimlich an dieser Stelle mit dem Teufel in Anführungszeichen im Bunde stehen. Ob wir das jetzt so wollen und so sagen würden oder nicht, ich drehe es gleich nochmal um. Der Segen der Beichte, der Segen sozusagen das Dunkle, das Schwere, das Böse, die Schuld ans Licht zu bringen, bedeutet, diesen geheimen Pakt mit dem Teufel zu verraten und ihm sozusagen die Allianz aufzukündigen. Ich bringe das Verschuldete und das Dunkle meines Lebens in das Licht Gottes und erfahre eine wesentliche Veränderung. Im Psalm 32 lesen wir, da, selig, wem vergeben die Missetat, wem zugedeckt wurde die Sünde. Selig der Mensch, dem der Herr nicht rechnet die Schuld an, dem Trug nicht wohnt im Geist. Na prima, sagen wir. Aber das ist ja nicht meine Situation, sondern ich bin ja noch innerlich geknickt. Ich habe ja noch Druck. Ich habe ja noch, mir geht's ganz anders. Genau. Da schreibt dann, David schreibt dann, solange ich schwieg, also solange ich die Schuld verheimlichte, solange ich die Dunkelheit nicht ans Licht brachte, solange ich sozusagen meine düsteren Gedanken bei mir behielt, solange ich heimlich ein Doppelspiel spielte, solange ich heimlich sozusagen meine Schuld in mir beherbergte, solange ich schwieg und mit niemandem darüber redete und auch dafür sorgte, dass keiner es erfährt und weiß, solange ich schwieg, da ward ich verzehrt bis ins Mark. Endlos währte mein Stöhnen. Schwer lag auf mir deine Hand bei Tag und Nacht. Mein Herz wurde wie ein Feld in der Sommerglut. Das finde ich jetzt mal ganz modern ausgedrückt echt cool. Dass selbst schon ein alter David wusste, wie man sozusagen psychosomatisch Vorgänge beschreibt von belastenden Erfahrungen, mit denen man selber nicht so fertig wird, die man aber sich schämt, ans Licht zu bringen und wo man merkt, diese Spannung frisst Energie. Diese Spannung kostet mich Lebensenergie. Diese Spannung zehrt mich aus, wenn ich doch darüber reden könnte. Und wir reden nicht darüber, weil wir Angst haben, zurückgewiesen zu werden. Wir reden nicht darüber, weil wir Vorstellung haben, dass wenn ich damit zu Gott komme, der sagt, ach du gute Güte, sieh zu, dass du vom Land kommst. Wir glauben, dass Gott uns fertig macht. Wir glauben, dass wir sozusagen verlieren alles. Wir glauben, dass wir, das kann gut sein, den Eindruck haben, ich kann mich da dem Spiegel gar nicht mehr selber angucken. All das sind Gedanken, die vielleicht mit dazugehören und die es so schwer machen, über Schuld zu reden, die es so schwer machen, Sünde ans Licht zu bringen, die es so schwer machen, den inneren Kampf, den ich schon so lange kämpfe, endlich einmal mit jemandem zu besprechen unter dem Kreuz Christi. Was soll der andere von mir denken, wenn ich ihm das sage? Ich weise euch auf ein kleines Geheimnis hin. Das ist ein Kreuz, ein wunderschönes Kreuz. Und dieses wunderbare Kreuz hat, wenn wir genau hingucken, zwei Abteilungen. Eine linke Seite vom Stamm und eine rechte Seite vom Stamm. Und das bedeutet, wenn du jemandem etwas aus deinem Herzen offenbarst, was Schuld und was Sünde ist, dann gilt vor Gott immer folgendes Prinzip. Auf der einen Seite kniest du. Und auf der anderen Seite kniet der, dem du es bekennst. Denn auch wenn der andere auf der rechten Seite vielleicht heute kniet, dann war er gestern oder vorgestern selber einer, der links gekniet hat. Und der es auch nötig hatte, einem anderen seine Schuld zu bekennen. Und ich habe immer erfahren, dass dort, wo Menschen unter dem Kreuz, wohlgemerkt unter dem Kreuz, ihre Knie beugen, geschieht es, dass Gott selbst in dieser besonderen Stunde, wo Schuld bekannt wird und ans Licht gebracht wird, die beiden, die dort knien, in einer ganz eigentümlichen Art und Weise im Herzen verbindet. Dass aus dem, was gefürchtet, Distanz wird, der guckt mich nie mehr an, wenn der das weiß, was ich denke, oh, dass man sich vielleicht mit Tränen im Arm liegt. Vielleicht sogar sich das Herz so öffnet, dass man erzählt, wie es einem selber an dem Thema gegangen ist. Dort, wo wir unsere Schuld bekennen vor Gott, wo wir unsere Schuld, wo wir die Dunkelheit ins Licht bringen, verändert sich etwas. Und David schreibt es dann so, als er nicht mehr konnte: Da habe ich meine Sünde bekannt und nicht länger verbarg ich dir meine Schuld. Ich sprach: Bekennen will ich dem Herrn meine Bosheit. Und wir erwarten, dass der Vers weitergehen würde, und genau daher hast du mir das Licht ausgeblasen. Da steht aber: Ich sprach, bekennen will ich dem Herrn meine Schuld und meine Bosheit, und du hast meine Schuld gelöst und meine Sünde vergeben. Halleluja, oder? So ist Gott. Auch wenn ich untreu bin, bist du treu. Auch wenn ich deine Hand nicht mehr festhalten kann und manchmal auch gar nicht mehr will, du hältst mich fest. Auch wenn ich mich abwende von dir und sage: Herr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. So wie Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat. Er ging zurück in sein Alltagsgeschäft und sagt: Mit dem ganzen Menschenfischen, das, ah nein! Fisch ist Fisch und Boot ist Boot und See ist See und das kann ich. Da ist Schä, wenn er Schwabe gewesen wäre. Gell? Da kann ich noch. Das kann er. Er geht zurück in das, was ihm vertraut ist. Oft reagieren wir auch in diesen seelsorgerlichen Situationen oder im zwischenmenschlichen, dass wir an manchen Stellen in unseren Verhaltensweisen zurückfallen in das, was wir immer schon konnten, gelernt haben. Aber hier ist die Erfahrung, dass jemand seine Schuld und das Schwere bekennt und zur Sprache bringt, und in der Gegenwart Gottes, weil er eben anders ist, Erfahrung machen, dass er uns vergibt und dass er uns neu auf die Füße stellt. Als Petrus dann fischen war und der Herr Jesus am Ufer Fisch bereitet für ihn und sie langsam mitkriegen, es ist der Herr in dem Gespräch, danach, so berichtet es Johannes, fragt Jesus den Petrus dreimal, sag mal, hast du mich lieb? Ja, dreimal vielleicht deshalb, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Hast du mich lieb? Manchmal sozusagen vielleicht auch dreimal, weil man merkt, das ist eine erste Antwort, ist vielleicht zu schnell davongekommen. Eine zweite, eine dritte Frage macht deutlich, es geht darum, hast du mich lieb? Und dann sagt Petrus: Herr, du weißt alles. Du weißt, wie ich es meine. Du kennst mich. Du kennst mich mehr als ich mich selbst. Du weißt, wen du wirklich vor dir hast. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. So wie ich halt gerade kann. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagt Gott diesem Petrus, der ihn verleugnet hat in der Stunde des größten Schmerzes, in dem Prozess, als Jesus vielleicht sogar mitbekam, als Jesus gefangen war, gefoltert wurde, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Und diesen Mann sagt dann Jesus, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Was für ein Vertrauen. Jesus stellt diesen Mann wieder sozusagen auf die Füße. Warum? Was passiert da? Es passiert, was Paulus beschreibt. Alles, was ans Licht gebracht wird, wird vom Licht erhellt, denn alles, was erhellt wird, ist Licht. Dort, wo wir Schuld und Sünde, wo wir Nöte und Probleme unseres Lebens vor Gott im Licht ausbreiten, wo er mit seiner heilvollen Gegenwart, mit seinem Geist, mit der Erlösung und der Vergebung neu in unser Leben kommen kann, kann es so sein, es wird nicht immer so sein, aber es kann auf jeden Fall so sein, dass oft genau diese Situationen nachher Situationen sind, an denen ich reife, an denen ich tiefe neue Erfahrungen mit Jesus mache, befreit werde, sich Türen neu öffnen, die sich vorher einfach nicht ergeben haben, die verschlossen waren. Und es kann dazu kommen, dass genau diese Erfahrungen in meinem Leben sind, mit denen ich nachher sozusagen Substanz verwandelt. Ich kann darauf hinweisen, diese Not war meine Not in meinem Leben, bis ich sie ins Licht Jesu brachte. Und genau diese Erfahrung wird dann, die von meiner Seite Schuld und Befreiung von Christus sozusagen dann erfahren hat, genau diese Situation wird in der Seelsorge nachher zum Korkenzieher für das Problem des anderen. Der andere kann sich öffnen, der andere kann sich lösen, der andere kann Hoffnung gewinnen. Wenn das bei dir so war, wenn das deine Not war, meine Not gewinnt also sozusagen im Licht Gottes, da wo ich das Geheimnis mit dem Pakt des Teufels verrate. Die Not, die ich an Christus bekenne in seinem Licht, verändert sich und kann in der Hand Jesu zu etwas werden, was dem Nächsten hilft. Eine Erfahrung, die sozusagen dem anderen es leichter macht, nur seine Schuld zu bekennen. Und die sich in meinem Leben sozusagen verwandelt hat als eine besondere Hilfe- und Segenserfahrung, die Gott in Christus mir zuteil hat werden lassen. Und ein letzter Gedanke. Nee, kein. Ganz in aller Kürze. Paulus mahnt, weil ihr früher in Schuld und Sünde gelebt habt und mit eurer Bekehrung diesen heimlichen Pakt des Teufels verraten habt, ihr euch ins Licht Christi gestellt habt, weil ihr euch Jesus geöffnet habt und ihm sozusagen folgt, darum, Vers 1 im Kapitel 5, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Versucht mit dem, was an euch ist und liegt, nun auch in dieser Gesinnung zu leben, die Jesus Christus entspricht. Versucht, im Blick zu haben, wie Gott über euch denkt und denkt selber so. Versucht zu sehen, wie gütig Gott ist und seid untereinander gütig. Seht, wie barmherzig Gott mit euch umgeht und geht auch miteinander barmherzig um. Schaut, wie Gott uns dient und habt den Mut, auch zu dienen. Und dort, wo wir beginnen, in dieser Weise zu leben, werden wir spüren, dass etwas Geheimnisvolles passiert, was Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Wer ins Licht Gottes kommt und immer wieder mehr und stärker im Licht Gottes lebt, wird von Gott verwandelt. Den berührt Gott. Und den verändert Gott. Und an dem Herzen sozusagen verändert sich etwas. Und dann wird das Wort wahr, was Jesus in der Bergpredigt seinen Jüngern gesagt hat. Ob ihr wollt oder nicht, ihr seid das Licht dieser Welt. Ihr könnt ein kleines Licht sein, ihr könnt vielleicht auch ein Irrlicht sein, aber ihr seid Licht. Seid Licht. Da, wo Christi Licht in mir brennt, wo Christi Liebe mich angezündet hat, da, wo ich mit meinem Leben im Licht Gottes lebe, werde ich Licht, werden Menschen an mir diese Qualität Gottes wahrnehmen. Und dann wiederholt sich die Predigt. Wer ins Licht kommt, erfährt Orientierung. Und wer Licht ist, ist für andere Möglichkeit der Orientierung. Wer Licht ist, ist Hinweis auf das große Licht, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis. Im Licht leben bedeutet frei werden von Schuld, Zuversicht gewinnen, dass Christus mich liebt und mir vergibt. Im Licht leben heißt, er verändert mich. Und das Wort und der Zuspruch, Licht dieser Welt zu sein, gestaltet sich in meinem Leben neu und stärker und klarer. Und es macht mich selbst zu einer Quelle des Lichts und lässt mich erleben und erfahren, es ist gut, in der heilvollen und lichtvollen Gegenwart Gottes zu leben. Ich muss mich nicht schämen, sondern in seinem Licht werde ich verwandelt. Amen.